Hallo und herzlich willkommen bei sommerlichen Temperaturen, also sozusagen unser zweiter Podcast-Auto dieses Jahr im Sommer. Der letzte war beim CFC, heute bleibt sportlich mit Katharina Hennig. Katharina Hennig ist Skilangläuferin, Möglichmacherin und Olympiasiegerin, aber da haben wir jetzt, glaube ich, noch genügend Zeit, darüber zu sprechen. Katharina, danke für die Einladung ins wunderschöne Königswalde. Wie geht's dir?
Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf und heute ein bisschen mit euch quatschen kann. Mir geht's super. Wir sitzen hier draußen, Himmel ist blau, Training ist absolviert, also könnte nicht besser sein. Und ich bin zu Hause, das ist für mich immer was Besonderes.
Zu Hause ist für mich auch gerade ein sehr besonderer Podcast, weil ich komme eigentlich aus Satzung, direkt um die Ecke. Vielleicht jeder, der es nicht kennt oder der auch Königswalde nicht kennt, schaut mal so alles, was so zwischen Marienberg und Annaberg liegt und generell die schönsten Orte auf der ganzen Welt. Und ja, deswegen bin ich ganz gespannt. Wir haben auch noch eine andere Verknüpfung, Wintersport, aber dazu kommen wir später. Also von daher dranbleiben. Ich würde auch gerne mit dir unser Kennenlernspiel machen. Und zwar, ihr kennt schon die Zuhörer oder die schon zugehört haben, 6 aus 49, so wie das Lottoprodukt. Es wird jetzt so sein, dass Katharina und ich jeweils drei Fragen kreuzen. Wir haben hier einen Lottoschein liegen. Und zu den drei Fragen gibt es dann persönliche, oder zu den drei Zahlen gibt es dann drei persönliche Fragen. Dann würde ich sagen,
geht's los.
Ich erkläre es immer wieder, ich bin der Zufallsspieler. Bei mir geht es relativ fix. Ich habe gekreuzt.
Ich auch.
Okay. Dann lass uns unseren Lottoschein tauschen. Du darfst anfangen mit der ersten Frage für mich.
Das wäre die Frage Nummer 32. Was ist dein Lieblingsort auf der Welt?
Habe ich gerade schon beantwortet, Satzung.
Ja, also, die Frage wurde schon beantwortet.
Genau, oder wir sagen Erzgebirge, weil ich habe das gerade im Auto hierher zu gehabt mit Patrick und Stella, als wir Chuppertal lang gefahren sind, weil ich gesagt habe, so, hey, wenn ihr mal cool wandern gehen wollt, lauft mal so der Chopper entlang, das ist schon was Besonderes und ich finde, je älter ich werde und je mehr ich arbeite, finde ich es immer wieder cool, hierher zurückzukommen.
Es zieht einen nach Hause.
Ja, es ist halt einfach so. ein ganz anderer Vibe. Gerade wie hier ist es halt, du sitzt im Garten, du kannst halt abschalten. Ja, Erzgebirge.
Ja, ich lieb's auch.
Okay, dann haben wir schon mal eine Gemeinsamkeit. Und zwar für dich oder beziehungsweise du hast die Zahl 9 gekreuzt. Und wie verbringst du deine Freizeit am liebsten?
Ja, wie wir es eigentlich gerade gesagt haben, am liebsten in der Familie. Ja. Es sind leider 5,5 Stunden Autofahrt zwischen Allgäu und Erzgebirge. Das tut mir manchmal ein bisschen weh. Ich hätte gerne noch mehr Zeit mit meiner Familie oder auch mit Freunden. Aber gerade meine Eltern und meine Geschwister versuchen so oft wie möglich auch mal im Allgäu vorbeizukommen oder ich komme mal hierher. Also das bringt mir eigentlich am meisten Energie und das ist die Zeit, wo ich einfach Kraft tanken kann.
Ist ja von der Landschaft gar nicht so ein großer Unterschied, oder?
Nee. Allgäu,
also ich weiß jetzt nicht, welche Richtung, wie weit du von den vom Alpenland
also
weg bist.
Also ich wohne direkt in den Alpen.
Ja.
Wir wohnen in Sonthofen, weit oben am Hang. Also ich habe ein Panorama, das sucht seinesgleichen und da bin ich auch sehr dankbar für. Ich habe also wirklich die komplette Allgäuer Alpenkette vor mir liegen. Ja. Also es ist hochgebirgig und ein bisschen anders als hier, aber trotzdem hat man hier natürlich viele Berge und gerade wenn ich hier im Training unterwegs bin, hier kann man sich schon gut verausgaben mit sehr vielen Höhenmetern und es ist anders, ist etwas lieblicher, halt Mittelgebirge, aber ich liebe es genauso.
Du hast halt länger Schnee. Wir waren Anfang Mai, glaube ich, oder wir haben andere Kunden, wo wir viele Festivals im Sommer betreuen und machen da die ganze Content-Geschichte und waren in Memmingen auf dem Icarus-Festival. Und da hast du beim Hinfahren schon rechts den Voralpengürtel gesehen und zu der Zeit hat es nochmal geschneit.
Ja.
Und die ganzen Spitzen, die Bergspitzen, die waren alle weiß. Da dachte ich mir auch so, hey, eigentlich ist doch jetzt schon fast Sommer.
Ja, obwohl es von der Schneesicherheit zum Langlaufen das Erzgebirge den Alpen nichts nachsteht.
Echt?
Ja, also das ist ganz interessant. Im Allgäu ist eigentlich der schneesicherste Ort des Walderschwangs, so ein Nebental. Und da ist eigentlich so von der Schneesicherheit ähnlich wie am Fichtelberg. Also der Fichtelberg ist schon mit der schneesicherste Ort in ganz Deutschland. Krass. Ich glaube, da kann man auch stolz drauf sein.
Ich habe vorhin mit deinem Dad kurz rumgeflaxt, weil der Spruch kam in Satzung, gibt es nur zwei Jahreszeiten, Winter und richtig krasser Winter. Und hast du gedacht, na gut, eigentlich ist es ja nicht mehr so. Aber gut, Oberwiesenthal hast du vielleicht Saison Januar, Februar richtig viel. So.
Wir sind, also der letzte Winter war nicht gut, aber das war deutschlandweit so vor 2 Jahren noch bis in Mai rein beim Langlaufen gewesen. Ja. Und das ist schon was Besonderes.
Zum Winterthema kommen wir dann. Ja. Da habe ich noch einen kleinen Special dabei. Und zwar, du bist dran für mich, die nächste Frage.
Nächste Frage Nummer 35. Was ist deine größte Angst und wie gehst du damit um?
Ich glaube, die Frage hatte ich schon mal, aber ich beantworte sie gerne nochmal. Kennst du das, wenn du träumst und hast das Gefühl, dass du irgendwo abspringst oder irgendwo runterfällst
und dann fällst?
Und fällst aber du weißt im Traum, dass du eigentlich, dass dir nichts passiert und du genießt so diesen Prozess?
Also ich habe das ja nie genossen.
Echt nicht?
Nee, nicht mal im Traum.
Das ist so die gleiche Frage, ob man im Traum Gesichter wiedererkennt oder nicht. Aber ich bin dann im Traum immer so, weil ich wache halt davon auf. Mhm. Weil ich kenne es halt, jetzt muss ich kurz spoilern, von meiner Sportart Snowboarden halt sehr krass, dass du halt schon lange fliegst. Und dann denke ich mir so, okay, genieß es halt so. Du kommst da eh irgendwie sicher unten an. Mhm. Aber um die Frage vielleicht auf den Punkt zu beantworten, was meine größte Angst ist. Mir hat mal eine Traumdeuterin erklärt, dass es damit zu tun hat, dass man, wenn man sowas träumt, Angst hat zu versagen. Dass man zu sehr perfektionistisch ist und Angst hat zu versagen. Und deswegen hat man immer diesen Traum, dass man irgendwo von oben runterfällt und ja.
Nicht mehr die Kontrolle hat.
Nicht mehr die Kontrolle hat. Genau.
Den Traum habe ich relativ oft. Gut zu wissen.
Okay, dann genieß es. Es kann ja. sehr cool sein, das ja. zu genießen und einfach zu fliegen. Weiter geht's mit der Nummer 23. Welche Menschen haben dich am meisten beeinflusst?
Ich denke auf jeden Fall meine Familie. Ich bin über meine Familie in den Langlaufsport reingekommen. Meine Eltern waren ja beide auch Leistungssportler. Also diese Beeinflussung, die war wahrscheinlich am größten in meinem Leben. Und dann würde ich sagen, kann man jetzt gar nicht mal auf eine Person festschreiben. Viele Personen, die in einem Laufe einer Karriere begleiten, prägen, haben einen großen Einfluss auf einen. Also aber ganz vorne ran würde ich meine Familie stellen und die Art und Weise, wie sie gewisse Dinge angehen, wie sie mich unterstützt haben, das hat mich sehr geprägt und will ich auch irgendwann mal wieder so zurückgeben.
Also von Familie zum sportlichen Umfeld?
Ja.
Okay. Du darfst die nächste Frage
genau,
stellen.
Genau, letzte Frage, Nummer 36. Was ist deine Lieblingsmusik und warum?
Hip-Hop, weil einfach es eine Zeit war oder ich habe als junger Mensch genau zu der Zeit die Musik gehört, wo da sehr viel Kreatives passiert ist. Kunst, Skateboarden, Snowboarden, generell so diese Art und Weise, sich auszudrücken und bin damit eigentlich groß geworden. Ist jetzt ein bisschen eine Richtung, die sich sehr anders entwickelt und jeder, der das jetzt hört oder uns zuhört, schaut euch mal auf MDR die Doku zum Splash Festival an. Das bringt dieses Thema ganz gut auf den Punkt, wie sich eine komplette Jugendkultur innerhalb von 15, 20 Jahren so krass entwickelt hat, dass es eine der interessantesten Szenen ist für Firmen oder generell um halt, also dieses Thema Cultural Marketing ist halt, wurde dadurch, glaube ich, sehr geprägt. Wie schafft man es, was jetzt so die typischen Influencer sind? Gab es ja früher auch schon alles und es war einfach ein anderer Begriff. Und ich glaube, keine Musik beschreibt so sehr einen Lifestyle und ich glaube auch, wenn ich so zurückblicke, meine Vergangenheit, mein Sport, mein Studium, das, was ich davor gemacht habe beim Energy Drink, mit dieser Konstellation, wenn das nicht so gewesen wäre, würde ich auch nicht das machen, was ich jetzt mache.
Ja.
So, deswegen.
Interessant.
Genau. Also auch noch ein bisschen Rock. Ich habe jetzt gerade angefangen, eine 80er-Playlist zu machen, aber...
Zu eher meins.
Die hörst du halt auch einmal an und dann ist es halt auch immer wieder so, hast du halt die Klassiker.
Ja.
So.
Ja.
Okay, letzte Frage für dich, bevor wir uns jetzt hier gerade verquatschen. Frage mit der, oder beziehungsweise Kugel mit der Nummer 30 und Frage mit der Nummer 30. Was ist dein Lieblingsfilm und warum?
Mein Lieblingsfilm. Ich hätte das gesagt, Dirty Dancing.
Passend zu den 80ern.
Ja. Nee, das ist so ein Film, ich weiß nicht, wie oft ich mit meiner Mama schon geguckt habe, mit meiner Schwester. Mhm. So ein Klassiker für Frauen, glaube ich. Aber ja. Ich gucke den immer wieder gerne an und ich liebe das, wie die tanzen. Und ja, gefällt
ich
mir sehr gut.
Ich komme immer wieder glücklicherweise drum rum, wenn meine Freundin damit kommt, so ey, es kommt Dirty Dancing, weil wir angucken. Ah, leider keine Zeit.
Ja.
Aber genau.
Genau.
Gut, hey, danke für die Fragen, beziehungsweise die Antworten auf meine Fragen. Ich glaube, es ist eine ganz coole Option, um die Person mal ein bisschen oder die Person Katharina Hennig mal so ein bisschen persönlich kennenzulernen. Lass uns mit dem Podcast starten. Du hast vorhin schon gesagt, deine Eltern haben dich sehr geprägt in dem, was du jetzt machst. Erzähl uns doch mal von deinen Anfängen als Wintersportlerin vielleicht. Nicht so als Langläuferin, so als Wintersport. Was war so deine erste Begegnung mit Wintersport?
Ja, meine erste Begegnung mit Wintersport, an die kann ich mich aktiv nicht mehr erinnern. Wird mir nur immer wieder erzählt, dass ich mit 2 Jahren meine ersten Langlaufski vom Weihnachtsmann geschenkt bekommen habe. Und es war wohl nicht Liebe auf den ersten Blick, sondern ich bin in Tränen ausgebrochen und hatte ein bisschen Angst davor. Es hat also ein bisschen gedauert, bis ich mich dann getraut habe, mich draufzustellen. Aber ansonsten meine ersten aktiven Erinnerungen, ich bin eigentlich auf Ski aufgewachsen, eben familiär bedingt, Gott sei Dank. Und wir sind einfach sehr viel, gerade im Winter, wenn es viel Schnee hatte, oben in Oberwiesenthal, Bocci, da haben wir wahnsinnig lange Langlauftouren gemacht durchs verschneite Erzgebirge, hatten ein bisschen Brotzeit dabei, ein bisschen was Warmes zu trinken, haben irgendwo Rast gemacht oder waren auch mal einkehren.
Ja.
Also es war, keine Ahnung, so wie es eigentlich auch im Skandinavien oben gelebt wird, so dieses Langlaufen als Lebensgefühl. Und so bin ich in die ganze Sache eigentlich reingewachsen und das ist auch das, was ich an dem Sport so liebe.
Du hast gesagt, deine Eltern waren auch im Sport, im Leistungssport unterwegs, also auch im Wintersport?
Mhm. Mein Papa war nordisch kombinierter in Oberwiesenthal, zu DDR-Zeiten noch am Internat. Und meine Mama Skilangläuferin auch in Oberwiesenthal.
Vielleicht für alle, die es jetzt nicht kennen, nordische Kombination ist Skispringen
und Langlaufen in Kombination sozusagen. Ja. Wir müssen beides können.
Okay. Ja. Ich finde es immer so krass, so dieser Vergleich, dieser Kontrast.
Ja.
Von einem Langläufer, von einem Ausdauersportler zum
Schnellkraftsportler.
Ja, das ist echt.
Ja, ist nicht einfach. Ja.
Und da auch, deswegen fand ich es so witzig, als es dann hieß, okay, wir machen einen Podcast mit dir. Ich habe halt so amateurmäßig Snowboard. Also wir haben quasi da, wie beim BSC, eure Abfahrt Slalomstrecke gehabt. Wir haben in Oberwiesenthal ganz lange den Snowboardpark betreut, da wo es noch die Halfpipe gab.
Ja, ja.
Wir haben den Park gemacht, haben viele Events dort gemacht und haben das auf einem semi-professionellen Level gemacht. Wir hatten halt viel Sponsoren, also wir sind Teil von uns in so Wettkämpfen gefahren. Es gab ja damals auch den Snowboardverband noch gab, quasi einen Landesstützpunkt in Oberwiesenthal, wo ein paar Leute von uns rein sind und wir sind halt zum Teil halt in dieses Thema gegangen, Fotos, Videos machen und so weiter und so fort. Deswegen verstehe ich auch den Ansatz. Ich glaube, wenn man hier aufwächst, hat man auch irgendwie einen Bezug zum Wintersport.
Ja.
Weil es halt einfach aus der Region halt kommt.
Genau. Ja. Also das merkt man auch, wie viele Leute das auch gucken und davon begeistert sind. Und was mich immer so fasziniert ist, wenn ich hier Weihnachten zu Hause bin, ist für mich ein absolutes Muss, zur Weihnachtszeit im Erzgebirge, wenn ich hier die Leute beim Langlaufen sehe, die haben teilweise noch so richtig alte Sachen an, so, aber ich finde es richtig cool, so richtig alte Klamotten und es hat einfach so richtig Stil.
Ja. Warst du schon mal in Satzung langlaufen bei uns?
Die eine meiner ersten Wettkämpfe war eine Satzung.
Ach so.
Ja.
Krass. Genau. Weil jetzt hast jetzt viel noch Kiten. Also ich würde sagen, so fast alles so Mitteldeutschland, wenn man Kiten geht, fährt man halt da hoch, weil wir halt so nicht diese Spitzenberge haben.
Ja.
Du hast halt so diese flachen Abgründe, diesen Ebenen, genau. Mhm. Ja. Okay, und dann war so deine erste Erfahrung, wann kamst du in den Wettkampfsport? Also wann wurde es die Katharina, die zwei oder die ein paar Langläufer geschenkt gekriegt hat und eigentlich gar nicht wollte, wann hat sie sich entschlossen zu sagen, okay, das wird meine Sportart?
Also es war eigentlich damals so, also meine Familie ist eng befreundet mit der Fiola Bauer aus Neudorf, die ja auch Olympiasiegerin war im Skilanglauf. Und sie war irgendwann mal zum Grillen hier und ich war eh fasziniert. Da hat sie ihre Olympiamedaille dabei gehabt. Und meine Eltern haben eigentlich so ein bisschen nach einem Sportverein gesucht, wo ich hingehen kann. Mhm. Hier in Königswalde gibt es einen Skiclub, aber hier gibt es halt nur Ski Alpin, keine Langlaufloipen. Und deswegen war das für mich hier keine Option. Und dann hat sie gesagt, ja, geht doch nach Neudorf, ist ein Tal weiter. Da ist sie auch damals als Kind in den Verein gegangen. Und so bin ich eigentlich zum SV Neudorf gekommen und bin dann mit der ersten Klasse dort ins regelmäßige Training gegangen. Und das war also der Punkt, wo ich gemerkt habe, also erstmal, dass ich auf jeden Fall Talent habe, weil da begannen ja dann auch die ersten regionalen Wettkämpfe oder sachsenweit Wettkämpfe. Und dass mir das einfach unglaublich Spaß macht. Und gerade das Training, wie wir es damals dort gemacht haben, ist eigentlich genauso, wie man mit jungen Kindern trainieren sollte. Also jetzt nicht Runden laufen oder so, sondern sehr spaßbetont. Wir sind im Winter wirklich nur durch den Wald gelaufen, durch die Fichteln damals, wirklich bergab rasante Sachen gemacht. Also einfach das Skifahren gelernt, so wie man es eigentlich machen sollte. Und da habe ich mich verliebt in den Sport und habe eigentlich relativ früh schon den Ehrgeiz gehabt oder das Ziel mal bei Olympischen Spielen zu starten. Also ich halt heute den Podcast mit der Pauline gehört habe, da hat sie das Gleiche von sich erzählt und ich kann das sehr gut nachvollziehen. Also ich habe das von sehr früh auch in diese Freundesbücher reingeschrieben, dass ich gern mal bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen starten.
Ach, diese Steckbriefbücher.
Genau, ja, da so, steht das
so
überall
dein Traum,
drin. Ja.
Oder was willst du unbedingt mal machen?
Genau, ja. Ja. Hat sich sehr früh entwickelt.
Ja. Und wann war so dein erster großer Wettkampf?
Ja, also wie gesagt, das ging schon los mit der ersten Klasse. Das baut alles aufeinander auf, dass man hier so regionale Rennen hat. Dann kommen irgendwann mal die Sachsenmeisterschaften, die das erste große Highlight sind. Dann wird es irgendwann national, dann im Schülerbereich. Also so, wenn man 12, 13 Jahre ist, läuft man das erste Mal gegen nationale Konkurrenz. Und ja, der erste internationale Wettkampf war dann mit im Alter von 15 Jahren vielleicht. Das sind dann die OPA-Skispiele gewesen, also Alpenanrainerländer, gegen die man dann läuft. Und ja, der erste richtig große internationale Wettkampf ist dann die JWM gewesen, bei der ich das erste Mal zwei Jahre zu jung auch dabei sein durfte. Liberec war das damals. Und das war das erste Mal so gegen Sportler aus aller Welt.
JWM für alle, Jugend- und Weltmeisterschaft und Liberec in Tschechien.
Genau.
Sorry, ich übersetze manchmal so ein
richtig,
paar Sachen.
Ja.
So, ja. Und da hast du dann für dich entschieden, okay, das ist mein Thema, wo ich für immer sein will. Also das soll mal mein Beruf werden, sagen wir es mal so.
Das habe ich eigentlich schon viel eher entschieden. Ja. Im Nachhinein finde ich das immer krass. Meine Schwester ist gerade jetzt in dieser Phase, die macht auch Skilanglauf.
Auch hier in Oberwiesenthal beim BSC?
Auch hier in Oberwiesenthal, sie ist auch im Internat in Oberwiesenthal an der Eliteschule. Und normalerweise geht man hier mit der 7. Klasse ans Internat. Und das habe ich damals auch gemacht. Nicht auf Wunsch meiner Eltern, sondern auf eigenen Wunsch. Ich wollte das immer und das war mein großes Ziel, weil ich eben wusste, wenn ich es mal schaffen möchte, das war mir damals schon bewusst, dann muss ich diesen Schritt gehen, weil das rein organisationstechnisch, fahrtechnisch mit dem Trainingsumfang, der auch in dem Alter schon vonnöten ist, nicht mehr funktioniert. Wenn die Schule nicht irgendwo ja, halbherzig gemacht werden soll, weil das schulische Ausbildung mindestens genauso wichtig ist. Und da habe ich mich damals halt mit 13 entschieden, ans Internat zu gehen. Und das ist schon ein Punkt, wo du dein Leben dann das erste Mal dem Sport so richtig unterordnest, eigentlich in sehr jungem Alter. Und das macht man nicht, wenn man nicht gewisse Ziele vor Augen hat.
Na, du musst dich, glaube ich, ab Sportinternat dann halt auch ganz klar selbst strukturieren, weil du hast ja ganz klar Training, Schule, also Bildung und Freizeit wahrscheinlich wird immer weniger.
Ja, es wird weniger. Klar, mit steigenden Umfängen, die man dann zu absolvieren hat. Aber es ist, du hast wenigstens noch ein bisschen Freizeit. Wenn ich mir überlege, ich hätte das Training, was ich damals schon machen musste und die Schule gemacht, ohne am Internat zu sein, dann hätte ich keine Freizeit mehr gehabt.
Ja.
So hatte ich Freizeit, war natürlich weg von meiner Familie, aber da haben sich Freundschaften entwickelt, auch am Internat, die bestehen bis heute und das war eine tolle Zeit, die ich nicht missen möchte.
Ja. Ist generell so einer der größten Mehrwerte im Sport, muss ich sagen. Also ich habe auch klassisch Sportwissenschaft studiert in Chemnitz und ich glaube, du kriegst einen anderen Vibe mit den Menschen, mit der Community um dich rum mit, wenn alle so in diesem Sportsegment unterwegs sind.
Ja.
Also ja. Und jetzt hast du gesagt, okay, du hast halt quasi diese Kombination Schule im Sport gehabt und es zieht sich ja dann weiter. Jetzt hast du ja eine ähnliche Konstellation. Es ist nicht mehr die Elite-Schule des Sports, aber du bist ja auch neben dem Sport was? Also beziehungsweise du hast das Thema Sportsoldatin noch.
Ja.
Also diese Konstellation ist ja bei Pauline ähnlich.
Ja.
Oder bei vielen anderen Sportlern auch, Sportlerinnen. Wie würdest du das beschreiben? Also wie holt dich diese Konstellation in der Entwicklung auch ab oder wie unterstützt dich diese Situation auch?
Ja, zu 100% unterstützt sie mich. Also wenn ich nicht in der Sportfördergruppe der Bundeswehr wäre, könnte ich den Sport, so wie ich ihn jetzt ausübe, nicht machen. Weil Langlauf ist ein sehr trainingsintensiver Sport. Wir trainieren viele Stunden in der Woche und da nebenher zu arbeiten, ist völlig undenkbar, würde nicht gehen, dann wärst du halt einfach nicht auf dem Niveau, wo du konkurrenzfähig wärst.
Ja.
Deswegen ist es einfach wunderbar, dass wir in Deutschland dieses Sportfördergruppensystem haben oder Behördensystem. Es gibt ja nicht nur die Sportfördergruppe der Bundeswehr, es gibt auch im Wintersport das Zollski-Team oder eben auch die Bundespolizei. Also es gab für mich damals drei Optionen, wo ich hingehen möchte und ich habe mich damals für die Bundeswehr entschieden und bereue das bis heute nicht. Klar, ich bin dann natürlich nach der Saison auch mal, also im April auf Lehrgängen unterwegs, wo ich Feldwebel-Lehrgang und Offizierslehrgang so auch alles gemacht habe.
Das, was man tagtäglich oder was man sonst in Laufbahn halt eines Bundes oder nee, als Offiziers, wie auch immer.
Ja, Feldwebel-Laufbahn machen wir, also nicht Offizierslaufbahn, aber ja, das sind halt die Sachen, die Verpflichtungen, die wir auch gegenüber der Bundeswehr haben, ist aber auch richtig, damit man sich damit auch ein bisschen identifizieren kann. Und ansonsten sind wir halt aber der Soldaten in Sportkleidung und versuchen unser Land bestmöglich nach außen zu präsentieren über diese Wettkämpfe.
Und du hast ja bei diesem Mix auch diese Möglichkeit, so wie wenn du sagen würdest, du würdest ja nebenbei beispielsweise, oder du brauchst ja irgendwas für nach dem Sport.
Ja.
Und das ist ja zum Beispiel auch eine Basis, die du mitnimmst.
Genau, das war für mich auch ein großer Punkt damals, dass ich mich für die Bundeswehr entschieden habe. Wenn man lange dabei ist, also hängt natürlich immer mit Leistung zusammen, aber wenn man lang dabei ist, dann hat man natürlich genau die gleiche Förderung, die jeder andere Soldat, der aus der Bundeswehr ausscheidet, auch hat. Also den Berufsförderungsdienst mit vielen Unterstützungen, auch finanzieller Art, um dann den Anschluss ins nächste Leben zu schaffen. Und das war für mich damals eigentlich der entscheidende Punkt, weil es kommt irgendwann ein Leben nach dem Sport und da möchte man natürlich maximal abgesichert sein.
Wie sieht so dein Trainingspensum aus? Also viele fragen sich jetzt vielleicht, okay, Wintersport, was machst du im Sommer? Aber du wirst ja wahrscheinlich im Sommer auch trainieren. Also wir sitzen ja jetzt auch hier und du kommst vom Training, hast du vorhin erzählt. Du hast heute noch Training. Wenn du mal so ganz grob kurz beschreiben würdest, wie so ein Jahrestrainingsplan bei dir aussieht.
Ja, also die Frage bekommen wir tatsächlich sehr oft gestellt. Ja. Was machst du im Sommer? Arbeitest du da? Oder also um mal alle Klarheiten zu beseitigen. Man sagt ja nicht umsonst, Wintersportler werden im Sommer gemacht. Die Hauptarbeit passiert bei uns wirklich von Anfang Mai bis Ende November. Das ist die Vorbereitungszeit. Ende November ist dann der erste Weltcup in Finnland. Und in der Zeit trainieren wir tagtäglich zweimal, meistens einen Ruhetag in der Woche, das ist der Sonntag und dann geht es Montag wieder scharf los in einem Umfang von 25 bis 30 Stunden in der Woche. Und ich könnte ein paar Zahlen jetzt sagen, lässt sich aber halt immer schwer fassen, wenn man dazu keinen Bezug hat, aber ich trainiere ungefähr an die 1000 Stunden im Jahr.
Gibt es so Phasen in deinem Trainingszyklus, wo du überhaupt keine Lust drauf hast, gerade im Sommer bei guten Temperaturen?
Nee, also das, es wäre gelogen. Natürlich gibt es Tage, vor allem wenn es regnet, wenn es 9 Grad hat, es regnet, es hat Nebel, es stürmt und ich weiß, ich muss jetzt 3 Stunden raus und meine Zeit da abarbeiten. Das ist jetzt nicht immer toll, aber es gehört dazu, weil ich habe ja ein Ziel vor Augen. Ich weiß, was ich erreichen möchte und ich weiß auch, dass meine Konkurrenz in Schweden oder Norwegen bei dem Wetter rausgeht und das macht. Und deswegen mache ich das auch. Und ich habe an mich selbst auch den Anspruch, diese Dinge dann auch durchzuziehen, weil ich muss ehrlich sein, also ich bin einfach ein ehrgeiziger Typ. Aber ich glaube, jeder Leistungssportler kann das nachempfinden. Wenn man das dann nicht macht, ich würde mich sehr hassen. Und das gehört einfach dazu. Es gibt nicht immer nur schöne Dinge, aber alles in allem liebe ich es, den Sport zu machen. Und gerade wenn es schön ist, durch die Natur zu laufen. Also das ist was, was ich auch, wenn ich mal aufgehört habe, immer wieder machen werde.
Wenn es dann mal nicht schön ist, gab es dann auch Momente, wo du sagtest, so hey, meine sportliche Laufbahn verlief nicht immer geradlinig?
Ja, es gab auch Stolpersteine in meiner Laufbahn. Aber das Wichtige ist eigentlich das Umfeld, was du hast, wie die dir den Weg weisen, dich auch mal auffangen oder dir auch mal so einen Ausweg zeigen. Jetzt bist du mal hier und denkst mal nicht an Sport, sondern bist einfach nur die Katharina als Person und nicht die Sportlerin. Und das war bei mir eigentlich immer sehr die Familie. Vielleicht auch mal Momenten, wo es bisschen kritisch war, die mir mal einen Spiegel vorgehalten haben, gesagt haben, ja, du pass mal auf oder so. Gehört auch dazu, dass du wirklich Leute hast, die ehrlich zu dir sind. Und das waren sie immer, auch meine Trainer, mit denen ich bisher zusammenarbeiten durfte. Und deswegen hatte ich immer das Glück, an die richtigen Leute geraten zu sein.
Gab es so Momente oder Rückschläge, wenn du das jetzt sagen magst in dem Podcast hier, wo du wirklich sagst, so, boah, das war ein Moment, wo ich vielleicht drüber nachgedacht habe, ob ich entweder das Richtige mache oder ob ich vielleicht den Sport an den Nagel hängen sollte im Profisportbereich?
Nee, also den Gedanken hatte ich tatsächlich noch nie aufzuhören. Hatte ich wirklich noch nie. Dafür mache ich es einfach zu gerne und dafür macht es mich zu glücklich. Es gibt aber natürlich Situationen, also speziell in meinem Fall, ich habe oft sehr hohe Ansprüche an mich selbst und verlange dann vielleicht zu früh zu viel von mir. Und diese Punkte habe ich eigentlich immer wieder erreicht. Das war im Jugendalter, wo ich dann in bestimmte Situationen gelangt bin. Dann als das erste Mal auf internationale Schiene ging, die Konkurrenz natürlich größer wurde. Waren das immer wieder die gleichen Punkte, an denen ich so vom Kopf her manchmal ein bisschen gestruggelt habe. Aber auch das, man lernt mit seinen Aufgaben, so ist es. Und aber das, der Weg ist nicht vorbei. Das letzte Mal, wo ich das so richtig lernen musste, war zur WM, zur Heim-WM in Oberstdorf, wo ich einfach ein bisschen mit mir selbst gestruggelt habe. Aber das kommt immer ein Schritt nach dem anderen. Man lernt immer was dazu und ist besser gerüstet fürs nächste Mal.
Ja, Sport ist halt auch mental einfach eine riesen Nummer. Also sprich, die mentale Komponente im Sport ist, also das muss ich ja nicht erzählen als Leistungssportlerin, gerade, keine Ahnung, du hast, also ich habe zum Beispiel schon sogar gemerkt, wenn ich, oder anderes Beispiel, was gerade passt, Mbappé, mit Maske, ohne Maske, wie diese Person einfach spielt, so wenn du halt, keine Ahnung, deine kognitiven Fähigkeiten sind durch irgendwas eingeschränkt oder du fühlst dich halt nicht so gut, hast irgendwie mental jetzt nicht irgendwie das hoch, dass dich irgendwas psychisch belastet. Also ich glaube, das unterschätzen viele Menschen da draußen und machen auch euch dann vielleicht den falschen Druck. Weil du kannst nicht in eine Person reingucken, egal ob das in deinem Fall ist die Langläuferin, ist Fußballer, Basketball, Boxer, was auch immer. Es ist halt einfach, du bist ja trotzdem Mensch in dem Sinne.
Ja, und den größten Anspruch, das ist nicht die Leute, die von außen kommen, mit den Zielen, die sie dir vielleicht stecken, sondern das ist meistens man selbst. Und das ist eigentlich das Allerwichtigste, dass man damit mit sich selbst im Reinen ist und sich nicht selber zu sehr unter Druck setzt. Und das waren so die Punkte, wo ich viel dazulernen konnte während meiner Laufbahn schon.
Wie gehst du mit sowas um? Also wie gehst du damit um, wenn du merkst, so hey, ich mache mir jetzt gerade wieder zu viel Druck oder ja, es ist, oder der Moment zum Beispiel, als du gemerkt hast, auf internationale Ebene zu gehen. Klar realisiert man dort ganz andere Competition. Du sagst, du trittst gegen Leute aus Skandinavien an, die ganz andere Trainingsbedingungen haben, vielleicht auch von klein auf schon. Ja. Wie meisterst du das?
Ja, wichtig sind für mich dann wieder Momente, wo ich mal ein Stück zurücktrete, mich auch mal besinne und das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber den Sport auch mal Sport sein lasse. Es ist ja immerhin ein Hobby, was ich zum Beruf machen durfte und es ist nicht das Wichtigste auf der Welt. Es nimmt für mich einen wahnsinnigen Raum ein. Das ist mein Leben. Aber unterm Strich ist es eine die schönste Nebensächlichkeit der Welt. Und sich das auch mal wieder bewusst zu machen und zu sagen, es gibt einfach Dinge, die sind größer als das, wichtiger als das. Das hilft mir in dem Moment. Und eben die Zeit mit meinen Freunden, mit meiner Familie, die mir einfach sehr viel Kraft gibt. Und dann, was natürlich wahnsinnig hilft, wenn man mal eine Niederlage hatte und die Erde hat sich danach weitergedreht. Das gibt dann die Sicherheit, okay, es geht immer weiter, egal was ist.
Definitiv. Wie lange brauchst du, um Niederlagen zu verkraften?
Ja, zum Glück nicht so lang. Ich bin dann zwar schon sehr traurig, bin ein sehr emotionaler Mensch, aber bisher konnte ich mich relativ schnell dann auch wieder da rausziehen und weitermachen. Das beste Beispiel war eigentlich zu den Olympischen Spielen in Peking. Der erste Wettkampf war ja ein Skiathlon, also quasi erst klassisch, dann Skiwechsel und dann Freistil. Und aufgrund der Vorleistungen hatte ich mir natürlich dort viel vorgenommen. Ich wollte eine Top-8-Platzierung erreichen und hatte dort echt ein wirklich schlechtes Rennen. Die Platzierung war nicht schlecht am Ende. Ich war, glaube ich, 15. Aber es war mit einem riesen Abstand und es hat einfach gar nichts funktioniert. Und bis dahin hatte ich leider immer dieses Gefühl, ich kann es zum Großereignis nicht so richtig zeigen, was natürlich ärgerlich ist. Du arbeitest die ganze Zeit darauf hin und dann funktioniert es am Tag X, wo es wirklich drauf ankommt, nicht. Und da war ich sehr, sehr traurig und hatte eigentlich nur 2 Tage Zeit bis zum Klassisch-Einzelstart, was eigentlich somit mein Hauptrennen war. Und habe es aber zum Glück geschafft, mich in den 2 Tagen wieder rauszuarbeiten aus dem Loch. Und dann bin ich ja 5. geworden und dann folgte Silber und dann Gold. Und ja, das war aber auch sehr schön, weil es hat irgendwie gezeigt, dass man nie aufhören darf, dran zu glauben.
Exakt. Wie, was sind die größten sportlichen Erfolge? Du bist jetzt gerade schon Richtung Olympia gegangen. Du hast ja in Olympia auf jeden Fall, du hast eine Goldmedaille, du hast eine Silbermedaille. Was würdest du sagen, sind für die Katharina Hennig die sportlichen Erfolge, wo du sagst, ja, das ist so mein, sind meine Highlights in meiner sportlichen Laufbahn?
Ja, es in allererster Linie natürlich der Olympiasieg in Peking. Also ja, dass ich irgendwann mal hier sitzen darf und das von mir sagen darf, dass ich das erleben durfte, das hätte ich nie für möglich gehalten, weil das ist einfach das Größte, was man als Sportler erreichen kann und steht bei mir daheim im Wohnzimmer und ich gucke es mir immer wieder an, weil ich es immer noch nicht so ganz fassen kann. Also es dauert tatsächlich sehr lange, sowas zu realisieren. Ich bin
Entschuldigung,
einfach,
im Teamsprint, richtig?
Teamsprint,
hast du
genau,
die Goldmedaille?
Ja, mit Viktoria Karl und ja, es war ein unbegreiflicher Moment, der immer noch nacharbeitet tatsächlich und wo ich sehr stolz darauf bin. Aber die krassesten Emotionen hatte ich tatsächlich zur Silbermedaille bei den Olympischen Spielen, wo wir in der Staffel Silber geholt haben, zu viert also. Weil ich bin ja, wie gesagt, als 20-Jährige in die A-Mannschaft gekommen, also wirklich im ersten Jahr Dame auch Weltcup gelaufen. Und
was relativ jung ist eigentlich,
was
oder?
Was sehr jung ist und Vicky ist ein Jahr älter als ich. Wir haben also diese ganze Phase mitgemacht, wo es dann immer hieß, der deutsche Langlauf kann nichts mehr und was ist los und es ging ja mal so gut und jetzt ist keiner mehr da. Und dabei wurde von außen tatsächlich auch oft übersehen, dass wir sehr junge Mädels waren oder auch junge Kerle. Und Langlauf ist halt ein Sport, der braucht viel Training, das braucht ein bisschen Zeit. Und wir haben diese ganze Talsohle mit durchschritten, so im Windschatten der Älteren. Wir haben immer wieder gekämpft, auch so eine Staffelmedaille mal zu erreichen. Und dann hat das bei den Olympischen Spielen tatsächlich geklappt. Und dieser Moment, als die Sophie über die Ziellinie gelaufen ist, das war unglaublich, was ich da alles gefühlt habe. Es war dieser Moment, den wir uns so erhofft haben. Und zwischendrin habe ich schon manchmal gedacht, das wird nichts mehr. Wir schaffen es einfach nicht. Dann brauchst du auch ein bisschen Glück an dem Tag. Und da hat es dann geklappt und das war unbeschreiblich, was ich da gefühlt habe.
Welche von beiden Medaillen oder bei welchen von beiden Medaillen wart ihr euch vielleicht sicherer im Vorfeld oder bei welchen habt ihr mehr darauf gehofft? Oder es wird ja wahrscheinlich, also auf Olympianiveau ist es ja jetzt nicht so von der sportlichen Leistungsdichte, dass du sagst, also ich weiß, ob es zu 100% im Skilanglauf auch so ist, dass du die Person ganz oben hast und dann kommt erstmal eine Weile nichts. Also das Starterfeld ist ja relativ close von der Leistungsfähigkeit.
Ja, also für uns war schon immer klar, dass in den Teamwettbewerben die höchste Chance sitzt, eine Medaille zu ergattern. So ging es uns ja auch in der Weltmeisterschaft 2 Jahre zuvor oder halt auch zu den Olympischen Spielen in Pyeongchang 4 Jahre zuvor, wo wir es halt nicht geschafft haben. Deswegen haben wir halt lange darauf hingearbeitet und deswegen war das größte Ziel in der Staffel und oder im Teamsprint eine Medaille zu machen. Und ich glaube, die größten Hoffnungen lagen tatsächlich auf dem Teamsprint, weil da brauchst du 2 Leute, die fit sein müssen an dem Tag. Bei einer Staffel brauchst du 4. Die Wahrscheinlichkeit, dass das alles passt, ist etwas geringer. Aber dass es dann letztendlich bei beiden geklappt hat, war krass. Und ich glaube, dass tatsächlich diese Silbermedaille in der Staffel so ein bisschen Schalter umgelegt hat im ganzen Team, auch bei Vicky und mir. Weil wir hatten halt die Medaille und es war also alles eigentlich schon top. Also wir waren eh schon so happy, dass wir dort mit Medaille abreisen konnten, mit einer olympischen Medaille, dass wir ohne irgendeinen Rucksack quasi zu dem Teamsprint antreten durften. Ja. Und wir hatten, also es war so ein Wettkampftag, wo ich einfach so richtig Bock hatte. Und da hat man mal gemerkt, was der Kopf ausmacht. Also es war, ich war gelassen, ich war natürlich nervös, aber ich hatte einfach Lust.
Mentale Stärke.
Ja, und das war wirklich krass. An dem Tag habe ich erst mal gemerkt, was das eigentlich ausmacht, wie du im Kopf eingestellt bist.
Wie hat es dich als Team oder wie hat es euch als Team verändert, vielleicht so diese Siege oder diese Erfolge? Du hast vorhin schon gesagt, es ist Olympia. Da sind die Besten der Besten. Und es ist ja jetzt nicht so, dass es ein Einzelsport war. Würdest du sagen, auch zwischenmenschlich hat sich was geändert?
Ja, also ganz klar, davor gab es ja auch schon vereinzelt wirklich gute Erfolge, aber man fiebert ja immer auf dieses Großereignis hin. Dann hat es dort geklappt und das hat natürlich eine Euphorie ausgelöst in allererster Linie, aber natürlich auch bei den Mädels, die vielleicht auch daneben standen und nicht laufen durften, denen hat das natürlich gezeigt, okay, ich trainiere tagtäglich mit diesen Mädels, die das jetzt gerade geschafft haben. Mhm. Ich kann das also auch, weil das entscheiden ja am Ende nur Angst, wer an dem Tag laufen darf und wer nicht. Und das motiviert natürlich alle nachhaltig, einfach weiterzumachen, weiter hart zu arbeiten. Und dann haben wir es letztes Jahr in Planitzers und Weltmeisterschaften ja nochmal bestätigt mit der Silbermedaille. Da waren wir dann außer Vicky und mir in einer komplett anderen Besetzung unterwegs. Mhm. Also haben wir die Hälfte quasi ausgetauscht. Also man hat gesehen, es hat sich einfach gerade eine Damenmannschaft, eine Breite entwickelt. Wir können haben viele Mädels, auf die wir jetzt zurückgreifen können. Und ich glaube, da ist auf jeden Fall ein gewisser Sog entstanden. Ja. Mhm.
Denkst du, die Mädels, mit denen du unterwegs bist, sind Freundinnen fürs Leben?
Ja, so wie es halt generell ist. Also kann man nicht, wäre jetzt gelogen zu sagen, dass man mit jedem eine mega dicke Freundschaft hat. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist natürlich sehr gering. Ja. Aber man ist ja irgendwie vom selben Schlag. Ja. Man liebt diesen Sport, man ist auch ein bisschen verrückt, weil ja, wenn man sich nun tagtäglich manchmal die Seele aus dem Leib kotzt, auf Deutsch gesagt, muss man schon auch ein bisschen, ja, ich sage immer, einen Knacks haben.
Ich sage immer verrückt sein.
Verrückt sein, ja, genau, positiv verrückt sein. Das heißt, wir sind ja auch irgendwo alle auf einer Wellenlänge und da entstehen natürlich auch Freundschaften, die für ein Leben lang halten.
Ja. Okay, ich würde mal dieses Sportthema so ein bisschen jetzt, also ich würde mal in eine andere Richtung gehen mit dem Podcast, warum wir uns ja heute auch getroffen haben. Also vielleicht erst nochmal, wir könnten noch stundenlang zu dem Thema weiterreden, gerade diese Verbindung im Wintersport. Sachsen-Lotto hat ja diese Möglichkeit gegeben, Möglichmacherin zu sein. Also sprich für alle, die jetzt zuhören, die es nicht kennen, es gibt einen Geldbetrag von 5.000 Euro, die Person, in dem Falle du, Katharina Hennig, spenden konntest für einen guten Zweck deiner Wahl. Wie war das für dich, als du erfahren hast, hey, ich bekomme diese Möglichkeit, ich bekomme diesen Geldbetrag zur Verfügung gestellt und kann Gutes tun damit?
Ja, also ich habe mich unglaublich drüber gefreut. Es ging ja damals über meinen Sportmanager, den Tobias Angerer, und habe mich gefragt, hey Kada, ich habe die Anfrage, hast du da Bock? Und ja, zu 100%. Also was Gutes zu tun und andere vielleicht glücklich zu machen oder da zu helfen, wo es nötig ist, das ist was ein sehr glücklich macht, was mir auch ein Anliegen ist, und deswegen habe ich sofort ja gesagt.
Für welche Institution, Organisation oder für welchen Verein hast du denn gespendet, wenn du mal kurz was dazu erzählen möchtest oder wenn du was dazu erzählen kannst?
Ich habe für den Elternverein krebskranker Kinder in Chemnitz gespendet. Das hängt damit zusammen, in der Eliteschule des Wintersports in Oberwiesenthal, wo ich ja viele Jahre gewohnt habe und zur Schule gegangen bin. Die Schule ist sehr eng verknüpft mit dem Elternverein krebskranker Kinder. Mhm. Wir haben ein großes Weihnachtskonzert zum Beispiel immer gegeben und die Einnahmen, die da generiert wurden, gingen dann zum Teil an den Elternverein krebskranker Kinder, genau wie der Skiflohmarkt, der jeden November stattfindet, wo wirklich große Summen eingenommen werden. Dort wird auch gespendet mit dem Erlös, der darüber quasi generiert wurde. Also es gibt verschiedene Dinge, die in Oberwiesenthal jetzt schon mit dem Elternverein krebskranker Kinder zusammenhängen oder schon eigentlich seit sehr, sehr vielen Jahren, auch der Benefizlauf, der jedes Jahr stattfindet. Und damit hatte ich so einen Bezug dazu, einfach von Kind auf sozusagen. Mhm. Und damit war für mich gleich klar, wo das Geld hingehen sollte.
Also es klingt ja, als wäre es schon so ein Herzensprojekt, was dich halt begleitet hat. Also du hast schon von seitdem du mit Sport in Verbindung stehst, auch damit diese Verbindung gehabt.
Ja, definitiv, weil wie gesagt, ich bin ja mit der 5. Klasse oben in Oberwiesenthal in die Schule gegangen und seitdem machen wir da jedes Jahr, haben wir das Weihnachtskonzert und alles organisiert, wo natürlich die Erträge, wie gesagt, gespendet wurden. Und ja, deswegen hat man einfach einen Bezug und dann ist auch schön zu wissen, wo das Geld irgendwo hingeht. Ja.
Also hast du auch relativ schnell erkannt oder wo diese Anfrage kam, für welchen Verein du dich quasi einsetzen willst?
Das war sofort in meinem Kopf drin, weil es lag einfach auf der Hand. Ja.
Findest du es wichtig auch, dass Menschen gerade in so einer Position wie du jetzt bist, Gutes tun oder beziehungsweise auch Sachen zurückgeben?
Ja, also ich finde es zu 100% wichtig, weil man hat ja irgendwo, man steht im öffentlichen Leben, man hat eine gewisse Vorbildfunktion und ich finde es schon wichtig, sich bei gewissen gesellschaftlichen Themen zu engagieren, auch was zurückzugeben. Deswegen habe ich das sehr dankend angenommen, die Möglichkeit.
Warst du auch selbst schon mal vor Ort? Also kennst du die Person?
Leider
beziehungsweise hast du
nicht
einen Bezug dazu sonst?
Aber die Personen, also ein paar Abgesandte waren ja immer zum Weihnachtskonzert da oder zum Skiflohmarkt. Also man hat sich schon mal gesehen. Direkt vor Ort war ich noch nie.
Wie war die Reaktion? Deswegen frage ich, als die Kollegen, Kolleginnen erfahren haben, so hey, wir bekommen jetzt hier von Katharina Hennig und Sachsen-Lotto die Spende als Möglichmacherin von 5.000 Euro?
Ich denke sehr positiv. Ja. Ich hatte ja leider keinen direkten Kontakt, aber ich denke, sie haben sich drüber gefreut.
Ja. Andere Frage, vielleicht gibt's, um jetzt mal, die Frage habe ich eigentlich noch niemanden oder noch keine Person in diesem Podcast zum Thema Möglichmacher gefragt. Gibt's was du an dem Projekt anders machen würdest?
vor Ort dort.
Nee, generell an dem Projekt möglich machen. Ja, nee, oder also diese Option, diese Möglichkeit, die dir gegeben wird.
Nee, also ich muss sagen, ich finde es eine richtig coole Sache.
Ja.
Würde mir jetzt ad hoc nichts einfallen, was ich daran ändern würde. Mhm. Also einfach weitermachen. Mhm. Nee, also ich bin sehr einverstanden damit.
Wie hat dein Umfeld darauf reagiert? Also hast du ja bestimmt noch in der Familie erzählt, so hey, ich habe jetzt diese Möglichkeit bekommen.
Ja, die fanden es natürlich mega cool, waren eigentlich sofort auch auf dem Trichter, das dahin zu spenden. Die sind gleich auf die gleiche Idee gekommen, eben weil es mit Oberwiesenthal so eng zusammenhängt und man ja auch viele Male schon beim Benefizlauf und alles mitgemacht hat. Also meine Schwester würde wahrscheinlich auch auf die gleiche Idee kommen, weil auch sie irgendwie in die Richtung reingewachsen ist.
Deswegen habe ich vorhin diese Frage gestellt, so wenn Menschen mit einem Hintergrund wie ihr diese Möglichkeit bekommen, ich finde es halt auch sehr interessant oder sehr wichtig, weil ihr habt halt eine ganz andere Außenwirkung. Ich glaube, und du kannst halt auch ganz anders trotzdem noch auf dieses Thema aufmerksam machen. Gerade wenn du sagst, das ist halt ein Projekt oder ein Thema, was dir halt wirklich oder was dich lange begleitet oder dir am Herzen liegt.
Ja.
Ja. Wie würdest du die Katharina als Möglichmacherin außerhalb von dieser Aktion beschreiben? Oder beziehungsweise würdest du dich, oder gibt es Momente, wo du sagst, hey, das habe ich auch schon mal möglich gemacht?
Puh, also ich bin auf jeden Fall ich glaube, ein lebensfroher Mensch. Ich lache sehr gerne.
Kann ich bestätigen in den kurzen Minuten, wo wir uns kennengelernt haben.
was habe ich möglich gemacht? Also ich glaube, dass ich meiner Familie sehr viel Freude bereiten kann mit dem, was ich mache, als Sportlerin, aber jetzt auch als normale Person. Mhm. Aber mal ganz abgesehen davon, ich bin ja auch bei uns in der Mannschaft als Athletensprecherin unterwegs, bin im Deutschen Skiverband stellvertretende Athletensprecherin. Also ist immer blöd, sowas über sich selbst zu sagen, aber ich glaube, irgendwas kann ich offensichtlich zurückgeben. Mhm. Das hat mich sehr gefreut, dass ich dazu gewählt wurde und ich glaube, ich bringe einfach gute Stimmung.
Was machst du in diesen Positionen als Athletensprecherin?
Ja, ich bin einfach das Ohr der Gruppe, wenn es irgendwelche Anliegen gibt, irgendwelche Probleme, irgendwas vielleicht auch mal zwischen Sportlern und Betreuerebene geklärt werden muss oder andersrum bin ich das Sprachrohr sozusagen. Gibt es ja auch einfach mal Dinge, die geklärt werden müssen, die jetzt vom Deutschen Skiverband kommen, was jetzt irgendwelche Sponsorenflächen betrifft oder wie auch immer. Braucht es ja immer einen, der das dann kommuniziert. Mhm. Oder es gibt irgendwelche Probleme oder Fragen und dann läuft das eigentlich alles über mich und war natürlich eine große Ehre, dann da auch als stellvertretende Athletensprecherin von den Athleten gewählt zu werden. Ja.
Würdest du sagen, oder ich stelle jetzt mal die Behauptung auf, dass du möglich gemacht hast, dass Skilanglauf in Deutschland wieder eine andere Position einnimmt? Du hast nämlich vorhin selber schon gesagt, davor gab es lange keine Medaille. Oder ihr das gemacht?
Ja, das kann sein. Fällt einem natürlich immer schwer, das irgendwie, was ich selbst sagen.
Ja. Oder über euch.
Ja, oder über uns.
Ja.
Ja, ich glaube, das haben wir irgendwie zusammen ein bisschen geschafft. Klar, ein paar Jahre lang, sagen wir, kämpft da jeder für sich, um besser zu werden. Aber dann irgendwann entsteht da auch so ein Teamgefüge. Und ich glaube, das war sehr entscheidend. Und dann haben wir zusammen angepackt und miteinander viel trainiert, aneinander hochgehangelt. Und wenn es dann irgendwann mal fruchtet, dann gibt es auf jeden Fall Rückenwind.
Und man macht es ja trotzdem auch schon für den Sport.
Ja.
So, dass der Sport halt eine gewisse Außendarstellung kriegt.
Eben.
Bei uns damals war das halt das Thema, es war alles noch relativ jung und jeder hat gesagt, so, okay, Snowboarden olympisch, ja, nein. Oder im Skateboarden war es ja genau das Gleiche. Und ich glaube, bitte jetzt nicht falsch verstehen, wenn Herrschaften aus den Verbänden zuhören. Ich glaube, es braucht junge Menschen, Sportler, Sportlerinnen, die Sportarten für die breite Masse zugänglich machen, dass die eine gewisse andere Außendarstellung kriegen, dass vielleicht auch ganz andere Sportunterstützer, Partner reinkommen. Um es vielleicht nochmal so zu erklären, dieses Thema Online, Social Media macht da halt eine riesen breite Kommunikationsebene gerade auf, wo ich halt sage, klar, du hast früher die Möglichkeit gehabt, die Sportler kommunizieren oder über die Sportler, Sportlerinnen wurde kommuniziert durch Erfolge, durch Medien, die sich die Top 5 angeschaut haben. Mittlerweile könnt ihr ja auch mit eurer ganzen eigenen Kommunikation, mit euren Socials und so weiter und so fort, viel, viel mehr für den Sport tun, also für den Bezug zum Sport.
Ja.
Oder?
Ja. Doch, definitiv, da hat sich echt was entwickelt. Als ich in die Mannschaft gekommen bin, vor 8 Jahren, da war das ja auch noch nicht so krass.
Mhm.
Also gerade die älteren Mädels, die halt schon aufgehört haben, die hatten zwar ein Insta-Profil, aber da ist jetzt noch nicht so viel, wahnsinnig viel passiert.
Ja.
Also da ist die letzten Jahre so eine Dynamik reingekommen und jetzt bietet sich da für uns Athleten einfach auch eine Plattform, seinen Sport nach außen hin zu verkaufen, zu vermarkten, auch mal zu zeigen, was machen wir im Training, was macht diesen Sport aus und Langlauf macht zum Beispiel aus, dass man gerade auch, wenn jetzt mal kein Schnee liegt, man wahnsinnig viele Möglichkeiten hat, dafür zu trainieren. Mhm. Wir müssen zum Glück nicht Karren zählen wie die Schwimmer. Ich ziehe da immer meinen Hut vor, wie die das vom Kopf mental packen, weil wir können Radfahren, wir können Bergsteigen, wir können klettern, wir können laufen, wir können rollen, wir können inline, wir können alles möglich machen, schwimmen.
Ja.
Und es trainiert letztendlich die Ausdauer.
Ja.
Und das ist etwas, was ich nicht missen möchte, wenn man so viele Stunden draußen ist, dass es einfach ein wahnsinnig abwechslungsreicher Sport ist. Und nichts geht natürlich über eine verschneite Läufe zu laufen.
Ja.
Das ist wunderbar. Aber neben dem Sport kann man sich natürlich auch als Privatperson zeigen. Wie bin ich im normalen Leben, wenn jetzt mal kein Sport ist und so.
Ja.
Also man kann sich halt als ganzheitliche Person auch mal nach außen zeigen. Und ich glaube, das ist ein sehr wertvolles Tool.
Ja. Ja, und ich finde so, im Sport entsteht eine andere soziale Komponente, würde ich jetzt mal so behaupten. Und gerade für junge Menschen ist es halt wichtig, dass man so dieses typische Role Model hat oder Leute, die ihnen das M vormachen. Und diese Position finde ich halt auch sehr spannend, die ihr dann quasi einnehmen könnt.
Ja.
Es ist nicht nur diese Position zu sagen, okay, wir machen den Sport, wir machen uns, unsere Folge, wir machen Olympia, aber ihr gebt ja auch trotzdem, also Olympia ohne Sportler wäre ja eigentlich nicht Olympia, muss ich halt auch ganz klar sagen. Wenn du rückblickend deine Karriere in 3 Worten beschreiben müsstest, gerne auch 4. Wir einigen uns mal auf 3, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit. Welche 3 Worte wären es?
Aufregend, weil es einfach eine Achterbahnfahrt ist.
Mhm.
Sport ist einfach in beide Richtungen hart.
Mhm.
Also es kann wunderbar, wunderschön sein. Es kann aber auch nächsten Tag eine richtige Klatsche geben, sozusagen. Gerade im Langlauf würde mir das Wort konsequent einfallen. Ist mit Sicherheit in anderen Sportarten genauso, aber ich bin halt nun mal Langläuferin und ich weiß, was dahinter steckt, wie viel man trainieren muss, um überhaupt die Chance zu haben, in der Weltspitze mitkämpfen zu können.
Ja.
Also mit gewisser Konsequenz, ein gewisser Ehrgeiz, das wäre das 3. Wort.
Mhm.
Und vor allem aber Spaß.
Mhm.
Ja, und das ist das, was das Wichtigste ist und was ich immer hatte bisher in meiner Karriere und ich glaube auch immer weiter haben werde.
Wie überall im Leben.
Richtig.
Und bitte auch nicht verlieren. Dieses Spaßige, Witzige und Positive.
Ja.
Wo siehst du dich selbst in 5 Jahren? Oder was wünschst du dir generell für die Zukunft?
Ich wünsche mir, dass ich die nächsten Jahre, wo ich noch Sport mache, die einfach genieße, alles reinhaue in die Waagschale und das nochmal das Bestmögliche abliefern kann, was ich abliefern kann zu dem Zeitpunkt. Und dann wünsche ich mir, dass ich den Sprung ins normale Leben in Anführungsstrichen schaffe, da etwas finde, was mich auch erfüllt und wo ich vielleicht auch ein gewisses Ziel wieder vor Augen habe. Irgendwie braucht man das dann immer. Und vor allem, dass ich eine Familie gründen kann und ja auch Mama werde zum Beispiel.
Gibt's sportlicherseits gesehen Sachen, die du unbedingt noch erreichen möchtest? Titel, Erfolge, Medaillen?
Ja, eine Einzelmedaille wäre nochmal was.
Das sagen so viele Sportler, die beides bedienen, so kommen halt genau mit einer ähnlichen Antwort. Denkst du, es ist noch ein bisschen anderer Vibe für dich, weil es deinen eigenen Ehrgeiz anders triggert?
Ja, wir sind unterm Strich eine Einzelsportart.
Ja.
Das ist so. Trotz alledem sind die Teamwettkämpfe die emotional einen meisten mitnehmen. In die eine und in die andere Richtung. Also ich würde eine Staffel niemals eintauschen gegen ein Einzelrennen. Es ist einfach was Besonderes. Aber natürlich ist Langlauf Einzelsport, wie so viele andere Sportarten auch. Und letztendlich trainierst du ja tagtäglich für dich und kämpfst mit deinem inneren Schweinehund, um mal was Großes zu erreichen. Und auch wenn das jetzt mit der Einzelmedaille nichts wird, ich bin stolz auf das, was ich bisher geschafft habe und habe natürlich auch hohe Ansprüche, dem weiterhin gerecht zu werden. Aber das ist halt einfach nochmal so ein Ding in einer Einzelsportlerkarriere, war es natürlich die Krönung des Ganzen wäre. Aber das wird sich zeigen. Ich arbeite hart daran und dann werden wir es sehen.
Ich wünsche alles Gute und drücke dir auf jeden Fall die Daumen dafür. Und auch euch.
Danke.
Außerhalb vom Sport, wo würdest du dich gerne sehen oder hast du generell mal Gedanken gemacht, was nach deinem Profisport passiert?
Ja, ich würde eigentlich irgendwie das, was ich kann und was ich auch gelernt habe, gerne weitergeben an andere Leute. Auf welche Art und Weise das mal stattfindet, daran arbeite ich gerade noch ein bisschen und überlege mir das, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, einfach Menschen irgendwo die gesunde sportliche Lebensweise näher zu bringen und auch dem Spaß an der Bewegung, weil ich glaube, das ist was sehr wichtig ist, was vielleicht auch teilweise ein bisschen abhanden gekommen ist. Und es gibt einfach nichts Schöneres, als dich draußen in der Natur zu bewegen, auch für den Kopf, sich zu entspannen, einfach mal vom Stress wegzukommen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man das den Leuten auch wieder zeigt, wenn Interesse besteht. Und ansonsten kann ich mir sehr gut vorstellen, auch mal im Verein bei den ganz Kleinen anzufangen, ja, und die zu trainieren. Also
das wäre meine Frage gewesen, ja, so, ob du dir vorstellen kannst, halt das auch mit Kids zu machen.
Auf jeden Fall und vor allem mit Kids, weil ich eben genau weiß, wie wichtig es ist, dass man sich in dem Alter begeistert für den Sport, weil genau, ja, in dem Alter ist bei mir der Schalter umgelegt worden,
ja,
und ich habe mich dann verliebt in den Langlauf und in die Bewegung, ja, allgemein, und deswegen glaube ich oder möchte ich das eigentlich mal wieder zurückgeben.
Mhm. Viel Erfolg dabei auf jeden Fall. Eine Frage noch zum Abschluss. Die bekommt auch jeder Gast gestellt. Was würdest du mit 1 Million Euro machen?
Mit einer Million Euro. Boah.
Oder mehr. Wir bleiben mal bei 1 Million.
Ja, erstmal, ich glaube, eine große Summe erstmal weggeben und spenden.
Mhm.
Eben an Dinge, die einem im Herzen liegen.
Ja.
Dann würde ich eine große Menge auch erstmal anlegen.
Ja.
Für meine Kinder oder alles, was so kommt. Ja, und dann ist einfach, ich glaube, das Schönste Gefühl, wenn man so viel Geld hat, könnte ich mir vorstellen, ist, dass man einfach großzügig sein kann, ohne dass es einem wehtut.
Mhm.
Und ich glaube, das würde ich dann sein.
Okay.
Ja.
Das ist eigentlich ein sehr schöner Abschluss. Vielleicht noch, gibt es eine Sache, die du unseren Hörern mitgeben würdest wollen? Oder jetzt hast du ja die Möglichkeit zu sagen, so, hey, es ist so, jetzt mal außerhalb vom Sport oder generell, wenn du jetzt, oder du hast ja jetzt die Möglichkeit, was würdest du gerne noch abschließend hier in die Runde geben?
Ja, ist vielleicht sehr tiefgründig. Aber weiß nicht, manchmal fällt einem auf, dass, oder fällt mir in letzter Zeit tatsächlich oft auf, man hat immer das Gefühl, es herrscht so eine gewisse Unzufriedenheit. Und irgendwie denke ich mir dann manchmal, es gibt mit Sicherheit auch andere Fälle, aber eigentlich geht es uns doch sehr gut, so wie wir hier leben dürfen. Und deswegen einfach, dass man das annimmt und zufrieden ist und glücklich ist.
Also mehr humble sein. Wir hatten heute her zuerst das Thema, wir haben einen Kollegen vom E-Sports-Bund angerufen zum Thema, weil er jetzt nach Bali macht in Urlaub. Und wir sagten halt auch so, boah, Bali wäre jetzt schon schön so. Und dann kam halt auch das Thema auf so, ja gut, aber da, du kannst zwar in Bali leben, aber das ist halt eine ganz andere Lebensumstellung, ja, weil da ist halt vielleicht auch nichts.
Nee.
So, aber brauchst du es denn unbedingt? Ja. Ist es vielleicht auch sinnig, einfach zu sagen, okay, ich fahre zurück, ich entspanne. Also entspannen, wie auch immer, in welche Richtung, aber halt einfach mal auch mit weniger ausgelastet und zufrieden zu sein.
Ja. Ja. Ja, ich glaube, wir wohnen ja schon alle in der Wohlstandsblase.
Ja, also gerade in Deutschland definitiv.
Wenn man weltweit etwas rumkommt, sieht man das ja schon. Und ich glaube, das muss man auch mal sehen und sich dem bewusst sein.
Hm. Katha, du hast vorhin selbst, das ist mir im Kopf geblieben. Ich danke dir für die wundervolle Einladung auf einem sonnigen Balkon. Jetzt fängt es gerade an, ein bisschen zu regnen, aber die Sonne bleibt, es wird wahrscheinlich gleich ein Regenbogen werden. Ich wünsche dir maximale Erfolge, auch euch, alles was teammäßig angeht. Man sieht sich immer zweimal im Leben, vielleicht eine Satzung in der Kammläube.
Ja, genau.
Wobei, ich glaube, da wirst du nicht so, ich brauche irgendwas, wo ich runterzufahre mit Schnee. Alles, wo ich.
Beim Langlaufen auch.
Da muss ich erstmal hoch. Das macht im Snowboard der Lift.
Ja,
ey, ich wünsche dir, wie gesagt, viel Erfolg, einen super coolen Sommer. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Danke, dass du so offen warst, dass du die Möglichmacher-Geschichte umgesetzt hast. Euch vielen Dank fürs Reinhören. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr es fandet. Wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr Ideen habt oder Verbesserungen zum Podcast, auch da gerne konstruktiv in die Kommentare oder in die Nachrichten rein. Katharina, wie findet man dich auf Social Media?
Unter Katharina Hennig.
Okay, alles zusammengeschrieben, ohne Punkt, ohne alles?
Ja, einfach meinen Namen eingeben, da kommt man schon drauf.
Genau, das heißt, wenn ihr direkt Fragen an Katharina habt, gerne auch direkt schreiben. Folgen, uns folgen, Teamsport Sachsen folgen. Es fällt mir immer übelst schwer, so einen Podcast zu beenden. Und danke fürs Reinhören. Wir sind offline und bis die Tage.
Danke euch.
Bis dann, ciao.